ARD.
Ich bin schuld.
Wahnwitzige Angst um Aaron stieg in ihm auf. Aaron war vielleicht in Not. Er musste ihn zurückbringen, ihn wieder aufrichten. Und wenn er sich selbst zum Opfer brächte.
Ich werde ein Opfer darbringen. Ein Opfer wird helfen.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 16.
Cal nahm ein Porzellanschälchen und trug es zum Schreibtisch. Dann nahm er einen der Geldscheine, zündete ein Streichholz an und steckte den Schein in Brand. Erst als die Flamme an seine Fingerspitzen leckte, ließ Cal den verkohlten Fetzen in das Schüsselchen fallen. Dann zog er den nächsten Schein heraus und zündete ihn ebenfalls an. Dann den nächsten.
Es roch nach Rauch.
Verbissen zündete er einen Schein nach dem anderen an, bis alle verbrannt waren.
Nur los. Du willst mir doch was sagen.
Ich will dir nichts sagen. Aber du vielleicht? Ich bleibe ein wenig.
Jetzt fang schon an mit deiner Standpauke.
Ich will dir keine halten.
Was tust du denn hier? Du weißt doch, was ich angestellt habe. Und in der letzten Nacht war ich auch betrunken.
Jenes ahne ich und dieses rieche ich.
Ich habe gesoffen wie ein Schwein.
Immer müssen Tiere herhalten.
Ich hatte Angst, dass ich mir eine Kugel in den Kopf schießen würde.
Ach, das würdest du nie tun. Dazu bist du zu schlecht. Übrigens, wo ist Aaron eigentlich?
Er ist weggelaufen. Ich weiß nicht, wohin.
Er ist nicht so schlecht dazu.
Das weiß ich doch. Lee, du meinst doch nicht, das würde er tun?
Verdammt, woher soll ich denn das wissen?
Warum habe ich das getan?
Das macht die Sache nicht komplizierter, als sie ist. Du weißt, warum du es getan hast. Du warst böse auf ihn, und zwar warst du böse auf ihn, weil dein Vater dich gekränkt hat. Du warst schlecht.
Warum bin ich schlecht, Lee? Ich will nicht schlecht sein. Hilf mir doch.
Ach, übrigens, ich vergaß ganz zu sagen, deine Mutter hat heute Nacht Selbstmord begangen.
So? Hoffentlich hat's wehgetan. Nein, schon wieder. Ich wollte das nicht sagen. Lee, was ist das mit mir? Hilf mir. Ich will das nicht.
Du genießt deine Verzweiflung.
Lee, hilf mir.
Du stehst bewundert vor dem tragischen Schauspiel von Caleb Trask. Caleb, des Herrlichen, des Schrecklichen, des Einzigartigen. Manchmal so niederträchtig, manchmal aber auch unglaublich großzügig. Du hast vielleicht ein bisschen mehr davon, aber mit deiner Energie bist du allen Rotznasen deines Alters sehr ähnlich. Versuchst du dir eine tragische Würde zuzulegen, weil deine Mutter eine Hure war? Wenn deinem Bruder etwas zustoßen sollte, willst du dich dann in der Glanzrolle eines Mörders bewundern, du Rotznase?
While you slumped on the ground, does a bottle call your name, while the sick world all around spins and spins. Are you indulging in the show of your valiant suffering? Did you crawl yourself home on hand and knee? Poor little child of mine, shall I hold your whip? Well fashioned out your crucible, you pour your molten punishment. Are you vicious as a dog, unloving and unloved, prowling through the alleys and the slums? Will you solemn walk the plank? Will you dive into the sea with a cannon strapped upon your bended knee? Poor little orphan boy, shall I lose that tourniquet? Well, in distress, you quick inject your bitter little medicine. But surrounded all in carnage, and its witness bravery, isn't there a rose in no man's land that's wonderful to see? Are you shivering in the cold with the darkness in your eye? Are you dirty in your habits, pure of mind? And if something now should happen, will murder be your crown? Will you wear the title, bear it true and proud? Poor martyred saint, all you enjoying your despair. Strapped below your crucifix atop the flinted stair. And so round their old incarnate and its witness bravery, isn't there a rose in no man's land that's wonderful?
Wir sind ein ungestümer Menschenschlag. Wir stammen alle von Ruhelosen, von Unsteten, Verbrechern, Streithähnen und Raufbolden ab. Aber auch von den Tapferen, den Unabhängigen, den Großzügigen. Wenn unsere Vorfahren all das nicht gewesen wären, so wären sie daheim in der alten Welt auf ihren Äckerchen sitzen geblieben und wären auf ihrem ausgelaugten Boden verhungert. Scheint es dir sonderbar, wenn ich mich dazu rechne? Die Amerikaner aller Farben und Herkünfte haben die gleiche Veranlagung. In der alten Welt sagt man von uns, wir gingen von der Barbarei gleich in die Dekadenz über, ohne das Zwischenglied der Kultur. Gut, so sind wir nun mal, Kell. Wir alle. Du bist nicht sehr anders.
Sprich weiter.
Bin schon am Ende. Wo nur dein Vater so lange bleibt. Er macht mir Sorgen.
Adam fiel schwer in seinen Sessel und rieb sich mit der rechten Hand den Rücken der linken. Seine Augen sahen sonderbar aus. Sehr klar, aber völlig unbewegt. Lee nahm ihm den Hut vom Kopf.
Ich muss ohnmächtig geworden sein. Dort im Postamt. Ich neige doch nicht zu Ohnmachten. Es war wohl nur eine Sekunde lang. Ich neige doch sonst nicht zu Ohnmachten.
War Post da?
Ja.
Ja?
Ich glaube, da war was. Moment. Meine Hand ist wie taub. Eine Postkarte. Ich meinte, ich hätte sie gelesen. Ellie, ich muss mir eine Brille anschaffen. Hab mein ganzes Leben lang keine gebraucht. Ich kann das nicht lesen.
Soll ich vorlesen?
Ja,
ja.
Bitte.
Gut.
Komisch. Ja. Also, was steht drauf?
Lieber Vater, ich habe mich gestellt, habe mich für 18 ausgegeben. Ich werde schon zurechtkommen. Sorge dich nicht um mich, Aaron.
Komisch. Es kommt mir vor, ich hätte sie gelesen. Aber es scheint doch nicht der Fall gewesen zu sein.
Adam Trask war in den nächsten Wochen mehr verstört als bekümmert. Von der Aushebungskommission brauchte er nicht zurücktreten. Er bekam einen längeren Krankenurlaub. Stundenlang saß er da und rieb den linken Handrücken. Er bürstete ihn mit einer groben Bürste und machte heiße Umschläge.
Es liegt an der Blutzirkulation. Meine Augen machen mir viel mehr Sorgen. Ich sollte sie mal untersuchen lassen. Ich und eine Brille. Wenn Aaron mir etwas davon gesagt hätte, würde ich versucht haben, es ihm auszureden. Verboten hätte ich es nicht. Das weißt du, wie?
Ich weiß es.
Warum hat er sich dann davongestohlen? Er hat nicht einmal die goldene Uhr mitgenommen. Warum schreibt er nicht? Ich begreife das nicht. Hat er Abra geschrieben?
Haben Sie an Ihren Vater geschrieben, als Sie beim Militär waren?
Nein, aber ich hatte meine Gründe. Ich wollte nicht zum Militär. Mein Vater zwang mich dazu.
Weißt du, dass er ein Dieb war?
Das müssen Sie nur geträumt haben. Er liegt in Arlington begraben. Der Vizepräsident und der Kriegsminister waren bei der Beerdigung zugegen.
Er war ein Dieb. Früher habe ich das nicht geglaubt. Jetzt bin ich sicher. Er hat die Grand Army bestohlen.
Das kann ich nicht glauben.
Mein Vater war ein Dieb.
Lee musste an Sam Hamilton denken.
Adams?
Falls es wahr wäre, dass Adams Vater ein Dieb gewesen war, dann hätte Adam, der rechtschaffenste Mensch auf Erden, sein ganzes Leben lang von gestohlenem Geld gelebt. Und jetzt noch dieses zweite Testament, aufgrund dessen Aaron, der lautere und ein bisschen selbstgerechte Aaron, sein ganzes Leben lang vom Ertrag eines verrufenen Hauses leben sollte. War das eine Ironie des Schicksals?
Kel, hast du Abra gesehen?
Natürlich, in der Schule. Aber sie läuft von mir weg.
Kannst du sie nicht einholen?
Natürlich kann ich das. Ich könnte sie hinschmeißen, ohrfeigen, zwingen, mit mir zu sprechen. Aber das will ich nicht.
Hast du sie nicht gern? Kel? Du hast wohl ein schrecklich schlechtes Gewissen, wie? Wenn du so weitermachst, wird dir nur schlechter zumute. Du musst aus dir rausgehen. Ich warne dich, du musst aus dir rausgehen.
Soll ich ihm vielleicht sagen, was ich getan habe? Ich tue es, wenn du das willst.
Nein, jetzt doch nicht. Aber sobald er wieder gesund ist, es wird dich sonst umbringen.
Vielleicht gehöre ich umgebracht.
Lass das, ist zu billig. Schluss damit.
Und wie macht man damit Schluss?
Ich verstehe nicht, dass Abra sich nicht blicken lässt. Sie fehlt mir. Bitte, Kel, lauf ihr nach. Fang sie ein. Und sag ihr, sie soll mich besuchen. Sie fehlt mir.
Hallo.
Hallo. Du bist mir nachgelaufen.
Stimmt. Ich wollte schon in der Schule mit dir sprechen. Da bist du mir immer ausgewichen.
Ich wollte nicht mit dir sprechen, solange du böse warst. Jetzt bist du nicht mehr böse.
Nein. Lee möchte dich gern sehen. Ich soll es dir ausrichten.
Ja? Und sag ihm, ich komme. Wie geht's deinem Vater?
Nicht sehr gut. Er hat Sehstörungen. Du weißt Bescheid über Aaron?
Ja. Er hat mir geschrieben. Liebe Abra, ich fühle mich nicht rein. Ich passe nicht zu dir. Ich bin beim Militär. Halte dich von meinem Vater fern. Leb wohl, Aaron.
Dieser Hurensohn.
Ich hab's gehört.
Weißt du auch, warum er fortgegangen ist?
Nein. Ich könnte es mir schon zusammenreimen, wenn ich es wollte. Ich habe keine Lust dazu. Es sei denn, du willst es mir unbedingt sagen.
Hast du mich?
Nein, Kel. Aber du hast mich ein bisschen. Deswegen.
Ich habe Angst vor dir.
Das brauchst du nicht.
Ich habe dich mehr gekränkt, als du weißt. Und du gehörst meinem Bruder.
Womit hast du mich gekränkt? Außerdem gehöre ich nicht deinem Bruder.
Du hast mich gefragt? Ich werde es dir sagen. Unsere Mutter ist eine Hure. Sie betreibt in der Stadt ein verrufenes Haus. Am Abend von Thanksgiving habe ich Aaron dorthin geführt und sie ihm gezeigt.
Und was hat er getan?
Er schrie sie an, wie wahnsinnig. Als wir wieder draußen waren, schlug er mich nieder und lief davon. Unsere teure Mutter hat sich inzwischen umgebracht. Jetzt weißt du Bescheid über mich. Jetzt hast du Grund, von mir wegzulaufen.
Jetzt weiß ich Bescheid über ihn.
Er war ein guter Mensch. Was? Warum sage ich wahr? Er ist ein guter Mensch. Er ist nicht gemein und schmutzig wie ich.
Kel, ich möchte dir etwas sagen. Es fällt mir schwer. Es ist schwer auszusprechen. Ich wollte, ich hätte es früher gesagt. Ich liebte Aaron nicht mehr.
Was? Seit wann denn? Und warum nicht?
Als wir Kinder waren, lebten wir in unserem Märchen. Aber als ich erwachsen wurde, genügte mir das Märchen nicht mehr, weil es nicht mehr wahr war. Aber Aaron wurde nicht erwachsen. Vielleicht wird er das nie. Er wollte nun einmal das Märchen und wollte, dass sich alles nach seinem Sinn entwickelt. Dass es sich in irgendeinem anderen Sinn entwickelte, das konnte er nicht aushalten.
Und wie ist es mit dir?
Ich will gar nicht wissen, wie sich etwas entwickelt. Ich will einfach dabei sein, während es vor sich geht. Aaron und ich waren uns fremd geworden. Wir hielten es aufrecht, weil wir daran gewöhnt waren, aber ich glaubte nicht mehr an das Märchen.
Ich bemühe mich, das alles zu verstehen.
Ich bin sehr froh, dass du mir das über Aaron gesagt hast.
Warum?
Weil ich jetzt weiß, dass ich mir das alles nicht eingebildet habe. Er konnte es nicht ertragen, über seine Mutter Bescheid zu wissen. Weil sein Märchen nicht so verlief, wie er gewünscht hatte, und ein anderes wollte er nicht. Und so riss er die Welt in Fetzen, genau wie er mich in Fetzen gerissen hat, als er Priester werden wollte.
Ich muss darüber nachdenken.
Richte Lee aus, ich komme. Ich fühle mich jetzt frei. Ich werde auch nachdenken. Ich glaube, ich liebe dich, Carl.
Abra, ich bin nicht gut.
Eben darum.
Lee, sie kommt morgen.
Du bist ja so aufgeregt.
Wir wussten, oder wir nahmen zumindest mit Sicherheit an, dass am 1. Mai, den alle Sonntagsschulen mit Ausflügen in den Allesell feierten, die wilden Azaleen am Bachufer in Blüte stehen würden. Es wurde aber 1918 ein kalter und regnerischer 1. Mai, bei dem die Picknicks buchstäblich ins Wasser fielen. Der Winter schien sich nicht entschließen zu können, seinen Griff zu lockern. Die Leute sagten immer wieder, das kommt von den verdammten großen Kanonen, die in Frankreich abgeschossen werden. Das verdirbt auf der ganzen Welt das Wetter. Es wurde Ende Mai, dass die lachsfarbenen Blüten der Azaleen aus den Knospen zu brechen begannen.
Wir machen einen Ausflug, Vater.
Ist heute keine Schule?
Doch, aber es ist heute auch ein Feiertag.
Du siehst aus wie eine Rose, Abra. So rosig.
Kommen Sie doch mit. Wir gehen zum Allesell Azaleen holen.
Gern hätte ich das, aber ich muss heute in die Eisfabrik. Es ist ein herrlicher Tag heute. Amüsiert euch gut.
Wir bringen Ihnen Azaleen mit.
Lee, komm du doch mit.
Ich hätte dich nicht für so blöd gehalten.
Carl, kommst du?
Durch den Allesell plätschert und gluckst ein freundliches Bächlein am Abfall der Gabilanberge östlich des Salinas-Tals. Das Wasser hüpft über runde Steine und bespült die davon glatt geriebenen Wurzeln der Bäume, die es umgrenzen. Der Duft der Azaleen und der einlullende Dunst von Sonnenwärme auf Chlorophyll erfüllte die Luft. Noch leise fauchend stand er fort am Ufer. Die Rückbank voll mit Azaleenzweigen.
Sie sind immer schon welk, bis man zu Hause ankommt.
Aber sie bieten eine gute Ausrede. Wenn du es nicht tust, dann werde ich wohl müssen.
Was?
Sie nahm seine Hand.
Das ist schön. Ich hatte Angst, es zu tun.
Warum?
Ich weiß nicht.
Ich nicht.
Mir scheint, Mädchen haben vor viel weniger Dingen Angst.
Scheint mir auch so.
Hast du jemals Angst?
Ich hatte Angst, als du mir damals gesagt hast, ich hätte mir in die Hosen gemacht.
Das war gemein. Entschuldige, ich möchte wissen, warum ich das eigentlich getan habe.
Ich möchte nicht, dass du darüber nachdenkst. Du bildest dir ein, du ziehst alles schlimmer an. Meinst du, damit bist du allein?
Bin ich das etwa nicht?
Ich werde dir was erzählen. Mein Vater, mein sauberer Vater, spielt den Kranken. Aber er fürchtet sich vor etwas. Er hat nämlich was angestellt. Er hat bei seiner Firma Geld unterschlagen und jetzt weiß er nicht, ob seine Kompagnons ihn ins Gefängnis bringen oder nicht. Ich habe sie belauscht, als sie sich im Schlafzimmer darüber stritten.
Und das hast du jetzt nicht erfunden?
Nein, keineswegs. Du siehst, du bist nicht der Einzige.
Cal rutschte zu ihr heran, legte schüchtern seinen Arm um ihre Taille.
Abra.
Cal.
Im Treskschen Haus brannten alle Lampen. Die Haustür stand halb offen. Das Haus war kalt. Zusammengeschrumpelt wie ein welkes Blatt saß Lee im Wohnzimmer auf dem Sessel neben der Stehlampe. Adams Tür war offen.
Was geht dir vor? Lee.
Dein Bruder ist gefallen. Dein Vater hat einen Schlaganfall gehabt. Bleib hier. Lass ihn in Ruhe. Die Ärzte sind gerade raus.
So schlimm? Wie schlimm steht es, Lee? Wie schlimm?
Ich weiß nicht. Er kam müde nach Hause, aber ich las ihm doch das Telegramm vor. Darauf hatte er ein Recht. 5 Minuten lang sagte er den Text immer wieder vor sich hin. Dann schien es durch sein Gehirn durchzugehen und hat dort etwas zum Platzen gebracht.
Ist er bei Bewusstsein?
Warte. Setz dich hin, Kerl. Komm. Gewöhne dich daran. Ich versuche es auch.
Kerl nahm das Telegramm zur Hand und las die ebenso sachlich wie würdig abgefasste Benachrichtigung.
Weißt du, was ein Schlaganfall ist? In diesem Fall kommt es von einer Blutung im Gehirn. Es gab schon vorher kleinere Ergüsse, ich wusste das. Die linke Seite ist jetzt gelähmt, die rechte zum Teil. Das linke Auge hat keine Sehkraft mehr. Dein Vater ist so gut wie hilflos.
Kann er sprechen?
Ein wenig, mit Schwierigkeiten.
Kann er wieder gesund werden? Lee, wird er sterben? Erkennt er mich noch?
Das musst du selbst feststellen. Aber ermüde ihn nicht zu sehr.
Adams Kopf war von Kissen gestützt. Sein Gesicht war ruhig, aber bleich. Der Mund war gerade. Er lächelte nicht, hatte aber auch nichts Abweisendes. Die Augen standen offen, wiesen eine große Klarheit und Tiefe auf. Der Blick war wach, aber interesselos. Langsam wandte er sich Cal zu, blieb auf seinem Gesicht haften.
Verzeih mir, Vater. Hörst du mich, Vater? Verstehst du mich?
Die Augen veränderten sich nicht.
Ich habe es getan. Ich bin schuld an Aarons Tod und an deiner Krankheit. Ich habe ihn in Kates Haus mitgenommen. Ich habe ihm seine Mutter gezeigt. Deshalb ist er fortgegangen. Ich will nie Schlechtes tun. Aber ich tue es.
Cal legte den Kopf auf den Rand des Bettes, um den schrecklichen Augen zu entgehen. Aber er sah sie immer vor sich. Er wusste, sie würden ihn verfolgen bis ans Ende seines Lebens.
Ich kann das nicht aushalten. Ich kann es nicht aushalten.
Na, wo ist denn mein Patient? Ach, da ist er ja. Sie sehen ja prächtig aus. Wozu bin ich eigentlich da? Wollen Sie nicht lieber mich in Pflege nehmen, großer, schöner Mann? Wo ist das Badezimmer? Ist Leinen und eine Bettpfanne da? Kann man hier ein Fettbett aufschlagen? Und gibt es einen Kaffee für mich, Charlie?
Hat er mit dir gesprochen?
Ich habe ihm gesagt, was ich getan habe. Ich habe meinen Bruder erschlagen. Ich bin ein Mörder. Er weiß es.
Hat er das gesagt? Hat er das gesagt?
Das brauchte er nicht. Es stand in seinen Augen. Er sagt es mit seinen Augen. Nirgends kann ich mich mehr davor verbergen.
Kell, hör mir zu. Seine Gehirnfunktionen sind in Mitleidenschaft gezogen. Alles, was du in seinen Augen zu erkennen glaubst, kann ganz andere Ursachen haben. Du weißt nicht, ob er dich beschuldigt hat. Du weißt das nicht.
Ich weiß es. Er hat mich beschuldigt. Er sagte, ich sei ein Mörder.
Dann wird er dir verzeihen. Das verspreche ich dir.
Was versprichst du denn, Charlie? Du hast mir Kaffee versprochen. Mach du ein kleines Nickerchen, Söhnchen. Charlie und ich halten Wacht.
Geh zu Abra, Kell. Geh.
Kell stand auf der sauber gehaltenen Veranda, bis das grelle Deckenlicht aufflammte, der Sicherheitsriegel kratzte und Mrs. Bacon einen Blick hinauswarf.
Abra!
Was willst du?
Ich muss Abra sprechen.
Das geht nicht. Abra ist schon zu Bett. Geh!
Ich muss Abra sprechen!
Du gehst jetzt sofort. Oder ich hole die Polizei. Hau ab!
Abra!
Mach, dass du wegkommst. Ich sehe, dass du noch da bist.
Bin hinten raus.
Abra, ich habe meinen Bruder umgebracht. Und mein Vater hat wegen mir den Schlag getroffen. Hast du nicht gehört? Aaron ist gefallen. Er ist tot.
Doch, Aaron ist tot.
Abra, meine Mutter ist eine Hure.
Das weiß ich doch. Mein Vater ist ein Dieb.
Ich habe ihr Blut in meinen Adern.
Ja, und ich das meines Vaters. Wohin gehen wir?
Ich wollte weg. Weglaufen vor seinen Augen. Die Augen meines Vaters. Sie stehen dauernd vor mir. Ich werde sie immer sehen. Mein Vater wird sterben, aber seine Augen werden mich ansehen und sagen, du hast deinen Bruder erschlagen.
Das hast du nicht.
Das habe ich wohl getan.
Sprich nicht so. Wohin gehen wir?
Erinnerst du dich an das Pumpenhaus? Unter dem Weidenbaum.
Du hast uns beobachtet?
Ja, ich habe euch beobachtet. Geh mit mir jetzt dahin.
Nein.
Wieso denn nicht, Abra?
Nicht, wenn du davonläufst, dann nicht.
Was soll ich denn tun? Sag du mir, was ich tun soll.
Wir gehen zurück.
Zurück? Wohin denn?
Zu deinem Vater.
Sie hat mich gezwungen, herzukommen.
Das wusste ich. So.
Das kenne ich noch. Dein chinesischer Likör.
Bloß daran nippen und dann um die Zunge herumlaufen lassen.
Hilf ihm. Du wirst mit allem fertig, Lee. Hilf ihm.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich war nur immer mit Leuten zusammen, die unsicherer waren als ich. Weinen muss ich für mich allein.
Weinen? Du?
Ach, lassen wir das. Kell.
Habt ihr eine Karaffe? Die kriegen leicht Durst, weil die atmen durch den Mund. Da habe ich gerne eine Karaffe Wasser zur Hand.
Ist er wach, Schwester?
Ja, er ist wach und ausgeruht. Ich habe ihm das Gesicht gewaschen und ihn frisiert. Er ist ein braver Patient. Hat versucht, mir zuzulächeln.
Ach, komm mit, Kell. Du auch, Abra.
Adam lag von den Kissen hochgestützt da. Seine weißen Hände lagen, die Handteller nach unten, zu seinen beiden Seiten. Sein Gesicht war wachsbleich. Und in seinen blauen Augen spiegelte sich die Nachtlampe, deren Schein auf seinen Kopf fiel.
Sieht er nicht nett aus?
Mhm. Gehen Sie hinaus.
Ich dulde nicht, dass Sie meinen Patienten ermüden. Ich werde Meldung machen.
So, Sie gehen jetzt und machen die Tür zu. Und machen Sie von mir aus Ihre Meldung.
Ich bin es nicht gewöhnt, von Chinesen Weisungen entgegenzunehmen.
Hauen Sie ab und machen Sie die Tür zu.
Adam?
Adams Augen suchten nach der Stimme und fanden schließlich Lees Gesicht.
Adam, ich weiß nicht, was Sie zu hören und zu verstehen vermögen. Sie haben einen Schlaganfall erlitten, Adam. Hören Sie mich?
Die blauen Augen zuckten, schlossen sich langsam, öffneten sich wieder.
Danke, Adam. Ich weiß, wie schwer es ist. Aber ich werde Sie bitten, etwas noch Schwereres zu tun. Hier, Adam, steht dein Sohn Caleb. Dein einziger Sohn. Sieh ihn an, Adam.
Die fahlen Augen blickten umher, bis sie Cal fanden.
Ich weiß nicht, wie lange du noch zu leben hast, Adam. Vielleicht noch lange. Vielleicht noch eine Stunde. Doch hier, dein Sohn wird leben. Er wird eine Frau nehmen. Und seine Kinder werden alles sein, was von dir bleibt. Er hat etwas im Zorn getan, weil er meinte, dass du ihn zurückgewiesen habest, Adam. Die Folge seines Zorns war, dass sein Bruder, dein Sohn, den Tod fand.
Lee, das darfst du nicht.
Doch, ich muss. Ich muss das. Und wenn es ihn tötet, muss ich es dennoch. Ich habe die Wahl. Dein Sohn Adam ist gebrandmarkt von Schuld. Fast mehr, als er tragen kann. Zerschmettere ihn nicht durch Zurückweisung. Zerschmettere ihn nicht. Adam, gib ihm dein Segen. Lass ihn nicht allein mit seiner Schuld. Adam, hörst du mich? Gib ihm dein Segen.
Adam schloss die Augen und hielt sie geschlossen. Zwischen seinen Brauen bildete sich eine Furche.
Hilf ihm, Adam. Mach ihn frei. Segne ihn.
Unter der Willensanstrengung schien das ganze Bett zu erbeben. Adams Atemstöße beschleunigten sich und dann hob sich langsam seine rechte Hand, hob sich um einen Zoll und fiel wieder zurück.
Danke. Ich danke dir, Adam. Mein Freund. Kannst du die Lippen bewegen? Lass sie seinen Namen formen.
Adam sah auf, mit einem Blick, in dem wehe Müdigkeit lag. Seine Lippen öffneten sich, versagten, versuchten erneut. Da füllten sich seine Lungen. Er stieß die Luft aus. Seine Lippen streiften hin über den entfliehenden Seufzer. Das Wort, das er geflüstert hatte, schien in der Luft zu schweben. Seine Augen schlossen sich und er schlief ein.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 16. Erzähler: Ulrich Nöten. Adam Trask: Thomas Leubel. Charles Trask: Sebastian Blomberg. Cyrus Trask, Peter Kämpfer. Alice Trask, Marina Galic. Adam Jung, Vincent Redetzky. Charles Jung, Jonas Ney. Caleb Trask, Nils Kahnwald. Aaron Trask, Daniel Rothaug. Aaron Kind, Jona Glücklich. Caleb Kind, Felix Lengenfelder. Cassie Ames alias Kate, Maya Schöne. Mr. und Mrs. Ames, Thilo Werner und Gabriela Maria Schmeide. Cassie als Jugendliche, Maria Magdalena Wacinska. Lee Matthias Buntschuh. Samuel Hamilton, Felix von Manteuffel. Liza Hamilton, Hedi Kriegeskotte. Ihre Kinder, Tom, Thomas Niehaus, Will, Samuel Weiß, George, Jonas Minte, Desi, Marie Löcker. Olive Steinbeck, geborene Hamilton, Birte Kretschmer. Ihr Mann, Ernest Steinbeck, Ulrich Nöten. Ebra, Rosa Thormeyer. Mr. und Mrs. Bacon, Simon Rühack und Astrid Meierfeld. Ebra als Kind, Luca Liekefett. Mr. Edwards, Christian Redl. Faye, Bettina Stucki. Postbeamter und Corporal Kemp, Oskar Ketelhut. Mr. Grew, Raphael Stachowiak. Sheriff in Massachusetts und Sergeant Dane, Jürgen Uther. Dr. Tilson, Wilfried Sialas. Sheriff in Connecticut, Bernd Gravert. Luis Lippu, Julian Kreis. Horace Quinn, Konstantin Graudus. Sheriff in Salinas, Wolf-Dietrich Sprenger. Essel, Katja Brügger. Grace, Lisa Hagmeister. Wirt, Markus John. Joe, Fjodor Olev. Krankenschwester, Brigitte Janner. Komposition Stefanie Nilles. Klavier, Orgel, Gesang, Perkussion, Melodika, Geige Stefanie Nilles. Klarinette, Kornett, Alt- und Tenorsaxophon, Tuba, Kontrabass, Gitarre, Penny Whistle, Gesang Thomas Deakin. Bratsche Alan Nilles. Technische Realisation Christian Alten und Sebastian Ohm. Regieassistenz Felix Lehmann und Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Bewohner der Erde, bitte herhören. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen.
Per Anhalter ins All.
Vernichtungsstrahlen einschalten.
Von Douglas Adams.
Die Antwort auf alles, das Leben, das Universum und alles.
Ja.
Ist.
Ja.
Ist.
Ja.
Die Antwort ist 42.
Und ab geht die Luzi.
Hey, wo hast du denn diese Kunstflugnummer gelernt, Willi?
Sieh mal, Roboter. Die Sterne kommen raus.
Ich weiß. Widerlich. Nicht.
Holt euch den Hörspielklassiker Per Anhalter ins All von 1981 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.